Der heutige Predigttext steht in der Apostelgeschichte. Das ist ein langer Text. Also wer nicht so gut stehen kann, ich denke, das ist legitim, wenn sie auch sitzen bleiben dabei. Aber wer möchte, kann gerne dazu auch aufstehen. Ja, wir hören den Predigttext aus der Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 39. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesen Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn ich mich niemand dazu angeleitet hat? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben, und wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet da? Von sich selber oder von jemand anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist den Herrn des Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog aber seine Straße fröhlich.
Ich lese euch eine Predigt zu diesem Predigttext von unserem Pfarrer Burkhard Wagner, die er schon mal vor einigen Jahren geschrieben hat und uns für heute zur Verfügung gestellt hat. Philippus, der Evangelist, ist gerade unheimlich beschäftigt. Gott hat durch ihn eine Erweckung angezettelt. Im nördlichen Bereich des heutigen Israel, im damaligen Samarien, ist Philippus unterwegs und predigt. Viele kommen zum Glauben an Jesus und lassen sich taufen. Viele Wunder passieren. Menschen werden geheilt von Krankheiten und jahrelangen Leiden. Später kommen noch Petrus und Johannes dazu. Menschen empfangen den Heiligen Geist. Man möchte sagen, dort steppt gerade mächtig der Bär. Dort ist gerade richtig was in Bewegung geraten. Es gibt keinen triftigen Grund, sich von dort aus dem Staub zu machen. Im Gegenteil, es gibt viel zu tun. Es gibt ordentlich Arbeit. Die, die zum Glauben gefunden haben, die müssen nun weitergeführt werden. Seelsorge ist nötig. Das Werk des Herrn wächst. Und da, mitten hinein in diese Aufbruchsstimmung, empfängt Philippus einen Funkspruch aus dem Himmel. Es ist etwas Wichtiges. Gott schickt extra einen Engel. Es geht also nicht um irgendeine Nebensächlichkeit. Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Das klingt angesichts der bewegenden Ereignisse in Samaria ungefähr so, wie wenn man aus einem spannenden Viertelfinale der Fußball-WM zum Abwaschen in die Küche beordert wird. Es klingt unheimlich attraktiv. Philippus mag sich im ersten Moment gefragt haben, was er eigentlich dort soll. Immerhin sind es bis zu dieser verlassenen Straße nach Gaza wohl über 100 Kilometer Fußweg. Aber Philippus wehrt sich nicht. Er protestiert nicht. Er sagt nicht: Ach ja, das geht jetzt aber wirklich ganz schlecht. Ich bin unheimlich beschäftigt. Nein, Philippus gehorcht dem Engel aufs Wort. Der Engel sagt ihm: Steh auf und geh. Und was macht Philippus? Er steht auf und geht. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was ihn erwarten wird. Er hat keinen blassen Schimmer, was er erleben wird, aber er geht. Er macht sich auf den Weg in die Einöde dieser Straße nach Gaza. Und jetzt heißt es aufgepasst. Philippus ist nun auf dieser Straße unterwegs. Ein paar Tage Fußmarsch hat er sicherlich schon hinter sich. Es ist gut möglich, dass es um die Mittagszeit herum ist. Da rumpelt ein Wagen heran auf dieser staubigen Schotterpiste. Drin sitzt einer, ein Reicher, das sieht man gleich. Und dieser Reiche liest laut vor sich hin in einer nagelneuen Schriftrolle. In diesem Moment bekommt Philippus ein zweites Mal eine Order. Diesmal spricht der Geist Gottes zu ihm. Philippus soll sich diesem Reichen an die Fersen heften. Immer noch wird ihm die ganze Sache ziemlich spanisch vorgekommen sein, aber er befolgt die Anweisung und hört auf einmal, dass der ominöse Fremde laut aus dem Propheten Jesaja liest. Und da klingelt es wohl im Hirn des Philippus. Er stellt dem Fremden eine einfache Frage: Verstehst du auch, was du liest? Wir müssen uns diesen Fremden nun ein wenig genauer anschauen. Er ist hoher Finanzbeamter am Hof der äthiopischen Königin. Er verwaltet ihren gesamten Schatz. Und er ist Eunuch. Das heißt, er wurde kastriert. Das war damals nichts Ungewöhnliches für Menschen in diesen Stellungen. Beamter einer Königin zu sein, das bedeutete eben, Eunuch zu sein. Da konnte dann wenigstens nichts anbrennen. Da hatte die Königin keine unerwünschten Erben zu befürchten. Dieser entmannte Mann genießt am Hof seiner Chefin einen ausgezeichneten Ruf. Er ist reich, vielleicht sogar sehr reich. Er kann es sich leisten, allein im Privatwagen 2000 Kilometer nach Jerusalem zu reisen und natürlich auch 2000 Kilometer wieder zurück und sich dort eine irre teure handgeschriebene Schriftrolle zu kaufen. Die gab es nicht etwa im Andenkenladen um die Ecke mit dem Hinweis Made in China. So etwas zu besitzen war wie ein Sechser im Lotto. Dazu brauchte man beste Beziehungen zu Schriftgelehrten, Vitamin B eben. Noch dazu, wenn man Heide war, wie er. Und Eunuch noch dazu. Als solcher nämlich war man von vornherein ausgeschlossen aus dem Volk Israel. Da konnte man machen, was man will. Man durfte als Heide nicht einmal wirklich in den Tempel rein. Das war Heiden unter Todesstrafe verboten. Dieser Fremde ist also in mehrfacher Hinsicht besonders. Er hat eine hohe Stellung. Er ist aus Sicht eines Israeliten ein Heide. Er ist Eunuch. Er ist reich. Gebildet noch dazu, denn er kann die Schriftrolle in der für ihn fremden Sprache lesen. Und er ist auf der Suche. Er sucht einen Zugang zu dem Gott der Juden. Von dem muss er schon in seiner äthiopischen Heimat gehört haben, durch andere Juden, die dort lebten. Immerhin macht er die Reise nach Jerusalem, um zumindest im äußersten Vorhof des Tempels zu beten. Philippus muss nun geahnt haben, dass es alles andere als ein langweiliger und vielleicht sogar völlig sinnfreier Ausflug wird. Er muss jetzt geahnt haben, dass sein Fußmarsch an diese Schotterpiste nach Gaza einen tieferen Sinn hat. Verstehst du auch, was du liest? Das ist seine Frage an den Mann im Wagen. Nein, ertönt es von dort. Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und der Fremde lädt Philippus in großer Offenheit auf seinen Wagen ein. Philippus ist dem Äthiopier ja genauso fremd. Gemeinsam rumpeln sie weiter. Der fremde Eunuch holpert über die Straße und stolpert über ein Wort aus dem 53. Kapitel des Jesaja-Buches. Er versteht wohl die Sprache, aber er versteht den Sinn nicht. Er weiß nichts damit anzufangen. Von einem Schaf ist die Rede, das zur Schlachtung geführt wird. Er versteht nur Bahnhof. Und da fragt der Mann den Philippus: Wer ist hier gemeint? Und da weiß Philippus, warum er diesen langen Fußmarsch gemacht hat und warum er dieser doch sehr eigenartigen und unkonkreten Aufforderung Gottes gefolgt ist. Er erklärt dieses Jesaja-Wort und von dort aus verkündigt Philippus dem Fremden Jesus. Wir wissen nicht, was die beiden noch so miteinander sprachen. Auf jeden Fall muss Philippus auch davon gesprochen haben, wie man Christ werden kann, wie man Zugang zu diesem Gott bekommt, nämlich durch Glauben und Taufe. Ohne dass Philippus ihn drängen muss, meldet der Fremde hier Bedarf an. Sie kommen an einem Wasser vorbei, sie halten, steigen beide ins Wasser und Philippus tauft den Äthiopier. Kurz darauf wird Philippus verrückt. Verrückt an einen anderen Ort. Der Äthiopier ist wieder allein. Man möchte jetzt sagen, meine Güte, der braucht doch jetzt noch den Philippus. Wie soll denn der allein in seiner Heimat seinen Glauben an Jesus leben, wenn er dort niemanden anderen hat, der auch zu Jesus gehört? Dort gibt es ja nicht mal eine Kirche. All das aber war dem Mann nicht wichtig. Er zog seine Straße fröhlich. Das ist das Entscheidende. Er hat einen Halt in Jesus gefunden. Er hatte durch die Taufe einen Herrschaftswechsel erlebt. Er gehörte nun zu Jesus. Da war es für ihn nicht mehr wichtig, dass er Philippus bei sich hatte. Sein Glaube stützte sich nun ganz auf Jesus und war nicht abhängig von einem Menschen. Was zeigt uns diese Geschichte? Vielleicht ein Dreifaches. Erstens, Gott hat eine Mission. Die, die noch nicht dazugehören, die sollen unbedingt dazugehören. Und das ist von größter Wichtigkeit. Diese Botschaft tritt hier ganz klar hervor. Gott hat ein Interesse an denen, die noch nicht zum Volk Gottes gehören, die durch welche Gründe auch immer außen vor sind. Die einen meinen, nicht dazugehören zu können, weil sie ja nicht so im Glauben erzogen worden sind und weil da ja auch nichts zu ändern sei. Die anderen können sich nicht vorstellen, dass sich in ihrem Leben noch etwas zum Positiven ändern wird. Die Dritten, denen ist es noch nicht einmal bewusst, dass sie noch nicht dazugehören. Genau die hat Gott im Blick. Genau die sollen dazugehören. Genau die sollen wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung durch Jesus. Und hier geht es nicht immer nur um die große Masse. Gott sieht den Einzelnen, den, der allein durch die Ödnis rumpelt. Und er setzt alle Hebel in Bewegung, dass einer dazu findet. Zweitens, Gott bringt seine Mission voran, indem er uns auf missionarische Wege setzt. Auf Wege, deren Ende anfangs überhaupt nicht absehbar ist. Da wissen wir nicht, wo wir am Ende rauskommen und was die Auswirkungen sein werden. Er setzt uns auf Wege, die anfangs vielleicht sogar unsinnig erscheinen. Geh an die Straße nach Gaza. Auf Wege, bei denen wir anfangs denken, was soll ich denn bitteschön an dieser gottverlassenen Schotterpiste nach Gaza? Wir haben doch gerade eigentlich Besseres und Wichtigeres zu tun. Wir müssen uns hier kümmern und dort etwas unternehmen. Wir müssen dieses und jenes machen. Und da bewegt sich ja auch was. Gott bringt seine Mission voran, indem er uns auf missionarische Wege setzt. Egal, worum du dich gerade in der Gemeinde kümmerst. Halte dich doch mal an diesen einen Menschen. Folge ihm. Ich sage es mal mit den Worten des Predigttextes. Häng dich an seine Fersen. Sei mit ihm auf dem Weg. Und erwarte, dass Gott auch diese Situation schon vorbereitet hat. Erwarte, dass du nicht in unvorbereitete Verhältnisse kommst. Gott ist schon längst beim anderen. Erwarte, dass Gott den richtigen Zeitpunkt zeigt, in dem es dran ist, über dem Wort Gottes ins Gespräch zu kommen und Fragen zu klären und Jesus von Mann zu verkündigen. Und drittens, missionarische Wege beginnen im Gehorsam gegenüber Gottes Wort und Auftrag. Oft genug wird Mission als etwas unglaublich Anstrengendes angesehen. Da sehen wir in Gedanken schon den erhobenen Zeigefinger. Da spüren wir vielleicht sogar Druck. Wir machen ja schon so viel, jetzt müssen wir auch noch missionieren. Und wenn wir das spüren, dann ist eigentlich gleich von vornherein der Ofen aus. Und wir bleiben lieber bei dem, was wir schon immer so gemacht haben. Bloß kein Gesetz. Im Blick auf die Begegnung von Philippus mit dem Äthiopier möchte ich es heute so sagen. Nicht wir müssen missionieren, sondern Gott hat eine Mission, an der er uns beteiligen will. Gott selbst ist der Motor der Mission. Er sendet uns. Er gebraucht uns. Der lebendige Gott gebraucht uns mit unserer ganzen Schwachheit und Unvollkommenheit. Wo er uns sendet, zu wem auch immer, dort werden wir erleben, wir kommen in vorbereitete Verhältnisse, weil es nicht unsere Mission ist, sondern Gottes Mission. Und wenn es Gottes Mission ist, dann werden wir erleben, wie Menschen fröhlich ihre Straße ziehen. Als Menschen, die plötzlich dazugehören, weil sie durch den Geist Gottes wiedergeboren sind und von Jesus begeistert sind. Weil sie unter der neuen Herrschaft von Jesus sind, ziehen sie ihre Straße fröhlich. Sie ziehen ihre Straße fröhlich, weil das Evangelium Freude ist. Weil die Umkehr zu Jesus hin ein fröhlicher Wechsel ist. Deshalb ist es nicht die erdrückende Erfüllung eines belastenden Gesetzes, wenn Gott uns auf missionarische Wege ruft. Er ruft, ja, er, der die Liebe ist. Es ist nicht die erdrückende Erfüllung eines belastenden Gesetzes, wenn wir gehorsam sind gegenüber dem Wort Gottes und uns senden lassen von dem Herrn der Mission. Im Gegenteil, gehorsam zu sein, wenn Gott uns zu denen sendet, die noch nicht dazugehören, das ist die wunderbare Möglichkeit, ein Gehilfe der Freude zu sein und zu werden. Es ist die Möglichkeit, dass wir selbst beschenkt werden, wenn wir sehen, was Gott durch uns wirkt und wie er Menschen rettet und befreit und verändert. Es ist schließlich die Teilhabe an der unglaublich verheißungsvollen Mission Gottes. Missionarische Wege sind Segenswege. Amen. Wir wollen gemeinsam das Predigtlied singen, die Nummer 209, 1 bis 4. Ich möchte, dass einer mit mir geht.